Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Wenn Schokolade, dann bitte fair. Deshalb lautet meine Empfehlung Naturata, denn hier ist das Motto mehr als Bio wirklich Programm. Schon seit Mitte der 1970er Jahre produziert Naturata nämlich Bioprodukte und hat das vor allem bei seinen Schokoladen wirklich zur Perfektion vollendet. Das muss man wirklich sagen. Das wird auch wahrscheinlich jeder und jede bestätigen, die Schokoladen schon einmal selber probiert hat. Denn die überzeugen durch einen wirklich unfassbar zarten Schmelz. Außerdem sind sie Bio, Fair oder Demeter, bald alle klimaneutral und zum Teil auch vegan, was ich wirklich super finde. Von daher wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung. Meine Lieblingssorte, bevor ich selber angefangen habe, mich vegan zu ernähren, war übrigens die orangefarbene Ghana mit 35% Kakao. Ich habe noch nie eine so leckere Schokolade gegessen, das muss ich einfach wirklich so sagen. Der Schmelz, irgendwie diese Konsistenz im Mund, das ist, ja, habe ich einfach so wirklich noch nie probiert. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich euch einen Rabattcode für den Onlineshop weitergeben kann. Der lautet verquatscht, also wie der Podcast hier. Und mit dem erhaltet ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Alle Details, die packe ich euch in die Shownotes und nochmal in die Beschreibung der Folge. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge von Verquatscht.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.
Hi zu dieser Folge von Verquatscht, in der es um ein sehr interessantes, aber auch kompliziertes und ehrlicherweise auch erklärungsbedürftiges Thema geht, nämlich um Ökofeminismus. Das ist eine Bewegung, die sich ganz grob gesagt dafür einsetzt, dass Minderheiten bzw. marginalisierte Gruppen, wozu auch Frauen global gesehen gehören, die aber eben keine Minderheit darstellen, ne, ist klar, nicht mehr überproportional vom Klimawandel betroffen sind. Das ist wirklich so die absolute kürzeste Variante von dem, was ÖkofeministInnen fordern. Deshalb habe ich mir gleich zwei davon vors Mikrofon geholt, und zwar Sascha Gabizon und Julika Zimmermann, die sich bei Women Engage for Common Future, kurz WECF, engagieren. Sascha ist die internationale Direktorin von WECF und Julika leitet die Kampagne Reclaim Ökofeminismus. Und warum man diesen Begriff reclaimen muss, also zurückerobern muss, das erzählen die beiden jetzt bei Verquatscht und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Julika, hallo Sascha, vielleicht sagt jeder noch mal ganz, ganz kurz seinen Namen, damit wir wissen, welche Stimme zu wem gehört, wenn hier sich drei Frauen unterhalten sozusagen.
Hallo, ich bin die Sascha Gabizon und ich bin die internationale Direktorin von WECF und ich bin Holländerin, das werdet ihr vielleicht hören.
Hallo, ich bin Julika Zimmermann, auch von WECF und bin die Kampagnenleiterin von unserer Ökofeminismus-Kampagne Reclaim Ökofeminismus. Schön, dass ihr hier seid.
Sehr schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Und Ökofeminismus ist ein gutes Stichwort, denn das ist ja irgendwie heute das Thema der heutigen Folge sozusagen. Ein super interessanter Begriff, den ich vor eurer E-Mail ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht kannte. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir erstmal ganz kurz und knapp für alle ZuhörerInnen besprechen, was ist denn Ökofeminismus überhaupt? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, ich kann anfangen. WECF hat angefangen mit Ökofeminismus schon seit 25 Jahren während des Erdgipfels, weil dort waren wahnsinnig viele FeministInnen, die sich für Umwelt eingesetzt haben. Und sehr viel aus dem Süden. Sehr viele Frauen aus Indien, aus Afrika, aus Brasilien, wo die gesehen haben, dass ihre Lebensumstände geändert wurden, weil abgeholzt wurde, weil ihre Füße verschmutzt waren und die sich als Frauen organisiert haben gegen diese Umweltverschmutzung. Und es kommt deswegen wirklich aus dem Süden, es sind sehr stark Women of Color, die diese Bewegung gegründet haben. Und wir als Feministen aus dem Norden haben gesagt, natürlich sind wir großenteils auch mit beteiligt an dieser Entwicklung, weil viele große Firmen aus dem Norden da auch mit Schuld an waren. Und wir haben gesagt, wir müssen uns einsetzen für diese neue Bewegung, diese ökofeministische Bewegung. Und wir sehen aber, dass es sehr schwierig ist, weil einerseits gibt es eine sehr starke Umweltbewegung, die nicht viel am Hut haben mit Feminismus. Und dann haben wir das Feminismus, die vielleicht nicht so sehr mit Umwelt zu tun haben. Und diese zwei zusammenzubringen, das versuchen wir jetzt seit 25 Jahren ungefähr.
Ein ganz schön langer Zeitraum. Vielleicht, um es nochmal konkret zu machen, inwiefern hängt denn jetzt sozusagen die Unterdrückung von Frauen und Umwelt ganz konkret zusammen?
Also das Thema Umwelt und die Unterdrückung bzw. starke Benachteiligung von Frauen hängt insofern zusammen, weil Frauen stärker von der Klimakatastrophe oder den Folgen der Klimakatastrophe betroffen sind als Männer. Genauso, also ne, wie wir sagen können, dass Menschen im globalen Süden davon mehr betroffen sind als Menschen im globalen Norden. Und das hat vor allem die Gründe, weil gerade im globalen Süden, aber auch wie hier im globalen Norden, noch stark verschiedene geschlechtliche Rollen haben, mit denen wir sozialisiert werden und zu denen eine gewisse bestimmte Aufgabenteilung gehört. Das heißt, dass Frauen arbeiten global gesehen viel mehr in der Landwirtschaft, also bis zu 80% der Lebensmittel werden in manchen Ländern von Frauen produziert. Das heißt, dort haben sie natürlich sehr stark mit klimatischen und Wetterbedingungen oder Veränderungen zu tun. Genauso wie es darum geht, Ressourcen für das alltägliche Leben zu beschaffen, also Holz oder ja, Heizmaterialien, Wasser. Das ist auch oft Aufgabe der Frauen. Und genau, das ist natürlich was, wo, wenn dann ganze Wälder abgerodet werden oder Dürreperioden herrschen und es noch weniger Wasser gibt, für Frauen eine viel größere Belastung. Auch sind Frauen viel mehr oder häufiger auch Opfer von Umweltkatastrophen. Selbe Problematik, selber Grund, weil die viel häufiger zu Hause sind, in schlechter geschützteren Räumen, weniger in den Städten sind, um zu arbeiten, sondern sich zu Hause um Familie und Kinder kümmern. Das ist eine große Problematik und deswegen ist auch unser Begriff von Ökofeminismus intersektional im Sinne von aufbrechend von Genderrollen, aufbrechend von der Bipolarität in den Geschlechterrollen. Also mehr Diversität, mehr Stimmen zu hören, die nicht weiß sind, die People of Color sind, die Behinderungen haben, die Klassismus erfahren. Genau.
Ihr habt ja gerade eben schon gesagt, oder Sascha hat es eben schon gesagt, ihr wollt sozusagen ja auch die Umweltbewegung und die Frauenbewegung oder die Feminismusbewegung, sage ich mal, zusammenbringen. Inwiefern arbeitet ihr da denn heute schon dran?
Ja, wir haben eine tolle internationale Movement, wie das heißt, eine Bewegung von Ecofeminismen, Ecofeministinnen. Und das hat sich sehr stark rund um Advocacy und Lobby gegen zum Beispiel negative Klimaaktivitäten und rund um die Klimaverhandlungen gegründet. Zum Beispiel bei den Vereinten Nationen haben wir dafür gekämpft, dass wir einen eigenen Platz am Tisch haben, ne? Dass wir als Ökofeministen mitsprechen können. Und wir organisieren uns dann mit Frauen aus 120 Ländern und versuchen dann gerade auch für die Frauen aus Afrika, Indien, Brasilien, Bolivien diesen Platz am Verhandlungstisch zu fördern, ja? Damit ihre Prioritäten und ihre Wut, ja, und ihr Optimismus direkt an die Staatshäupter, die Minister rübergebracht werden kann und wir mit in diese Texte mitschreiben können. So, wir waren zum Beispiel sehr stark vertreten bei den Verhandlungen für den Pariser Klimaabkommen und auch sehr stark für die 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung. Und da haben wir sehr, sehr für gekämpft, dass in die verschiedenen Ziele, zum Beispiel auch ein Ziel zur Landwirtschaft, das Recht auf Land, Zugang zu Land und Kontrolle über Land für Frauen und Männer gerade aus den lokalen Communities, dass das mit reinkommt. Und dass wir da auch jetzt immer wieder zurückkommen können und sagen, ihr habt das unterschrieben, jetzt müssen wir es auch umsetzen. Ja. Also das ist eine internationale ökofeministische Bewegung, wo wir sehr stolz drauf sind und die sehr stark sich einsetzt für die Rechte der Frauen, gerade auch im Süden. Und tatsächlich intersektional, ja, wie Julika schon sagte. Ja, das ist eine Bewegung, wo wir inklusive sind und gerade auch indigene Frauen, Transfrauen, junge Frauen ihren Platz geben, ja, damit ihre Prioritäten deutlich in die Verhandlungen auch mit aufgenommen werden.
Und ist es denn so, dass man sozusagen bei anderen marginalisierten Gruppen wie eben Transleuten, wie Homosexuellen beispielsweise, dass man da auch so einen Zusammenhang sehen kann, wie bei Frauen, die häufiger vom Klimawandel sozusagen betroffen sind? Also sind da die Zahlen oder die Belege genauso da? Oder warum ist es wichtig, eben intersektional zu denken und zu handeln sozusagen?
Genau, also ein großes Problem ist, dass es zu der Betroffenheit von intergeschlechtlichen Transgender-Personen oder auch Menschen mit körperlichen, gesundheitlichen Einschränkungen relativ wenig Zahlen gibt. Wir wissen darüber total wenig und das zeigt eben auch, dass diese Menschen bisher wenig Beachtung bekommen in unserer Gesellschaft und deren Stimme noch viel zu leise und ungehört sind. Und darum ist es wichtig, diesen einen Platz zu verschaffen hier, dass sie auch sichtbar sind. Und das eben macht den Ökofeminismus so intersektional, weil er eben sämtliche Formen von Unterdrückungsmechanismen betrachtet. Und nicht nur eben zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Tier oder nur zwischen Menschen und der Umwelt, sondern die soziale und Klima- bzw. Umweltaspekte werden zusammengedacht.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen dazu belesen, damit ich weiß, worüber wir sprechen. Da hast du jetzt gerade auch schon quasi so Dualismen benannt, die irgendwie Hierarchien sozusagen aufzeigen und irgendwie problematisch ist. Und wenn ich es eben richtig verstanden habe, dann fordert ihr oder Ökofeministinnen im Allgemeinen ja die Aufhebung dieser Dualismen, wie eben zum Beispiel Mann-Frau, Kultur, Natur. Wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Also welche Welt wünscht ihr euch vielleicht?
Wir sind natürlich eine gesunde Menschenrechte, inklusive intersektionale Welt, ja, wo jede Person das Recht auf eine gesunde Umwelt hat. Und das fängt natürlich ganz von vorne an. Und das fängt gerade natürlich auch an in das Verstehen von die unterschiedlichen strukturellen Barrieren, die es gibt, wodurch wir diese Ungerechtigkeit jetzt haben und diese Ungerechtigkeit, die gerade auch durch Umweltverschmutzung verstärkt wird. Und man muss sich damit mit seinen eigenen Privilegien im Alltag auseinandersetzen. Gerade wir als wohlhabende, nördliche, weiße, soziale Schichten müssen natürlich sehr stark verstehen, was unsere Verantwortung ist, ja. Und regelmäßig wieder hinterfragen, wenn man Rassismus begegnet im Alltag oder in der Familie, wenn man Sexismus begegnet am Arbeitsplatz, wenn man Anti-LGBTQI-ismus begegnet. Ja. Und das ist, glaube ich, ein der wichtigen Ansätze, die wir haben. Du siehst bei mir auch im Hintergrund, das Feminismus wants System Change. Ja. Es geht nicht um kosmetische Änderungen. Es geht wirklich darum, dass wir uns anschauen, was für Rassismus und Sexismus steckt überhaupt in unserer Gesetzgebung oder in unsere Institutionen. Und wie
wird dadurch auch gerade die Umweltverschmutzung nochmal verschlimmert. Ja. Es fängt an mit, dass in vielen Ländern sehr wenig Frauen überhaupt mitreden können, ja, aber auch wenig Möglichkeiten haben, überhaupt Kontrolle auszuüben auf ihre Umgebung, weil sie zum Beispiel kein Eigentümerin von Land sind oder so. Auch in Holland, wo ich herkomme, sind nur 3% der Agrarflächen offiziell von Frauen kontrolliert. Und das ist, glaube ich, eine unterliegende wichtige Sache, dass man untere Privilegien besteht und auch, warum wir diese strukturellen Ungleichheiten erst angehen müssen. Und vielleicht möchte die Willigkeit da noch was zu sagen.
Ja, genau. weil ein großer Punkt in dieser ganzen Klima- und Umweltfrage ist ja schon auch, und das ist so ein bisschen auch ein kritischer Punkt an der Sache, weil der Ökofeminismus ja lange auch von antifeministischen, esoterischen Strukturen oder FundamentalistInnen missbraucht wurde, so für ein Bild von, ja, Frauen sind naturverbundener und dadurch wurden, ne, ihnen auch bestimmte Eigenschaften zugesprochen, Männern dafür abgesprochen. Und das ist total problematisch und entpolitisiert diesen Begriff. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass weiblich sozialisierte Menschen sich mehr für Umweltthemen einsetzen als männlich sozialisierte Menschen. Sie sind mehr bereit, zum Beispiel mehr Geld auszugeben für Bio-Lebensmittel. Sie fahren weniger Auto, fahren kleinere Autos. Sie essen häufiger vegan oder vegetarisch als männlich sozialisierte Menschen. Das heißt, also Frauen haben an sich einen kleineren, oder weiblich sozialisierte Menschen haben an sich einen kleineren ökologischen Fußabdruck als männlich sozialisierte Menschen. Und auch in der Umweltbewegung sind im Vergleich zu anderen politischen Bewegungen der Frauenanteil relativ hoch oder auch der Anteil an Flint-Personen, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Menschen, nicht-binäre Personen und Trans-Personen. Und das schafft natürlich auch ein sehr starkes Ungleichgewicht. Und darum ist natürlich auch unser Wunsch oder das, worauf wir hinarbeiten, dass genauso männlich sozialisierte Menschen sich dieser Umweltfrage auch annehmen und das nicht an weiblich sozialisierten Menschen hängen bleibt. Sondern dass alle Geschlechter die Verantwortung für Umwelt und ihre eigenen Nachkommen übernehmen. Und was dazugehört, ist auch, ne, im Umgang mit unseren eigenen Privilegien. Das ist auch was, was wir gerade, wir Weißen im Norden, auch nicht gelernt haben. So. Um diese Fragen zu stellen, okay, was bedeutet das, weiß zu sein oder cis-weiblich, cis-männlich? Oder was bedeutet es, dass wir uneingeschränkten Bewegungsfreiheit haben? Das irgendwie auch mit diesen Menschen zusammen zu diskutieren und nicht in unserer eigenen kleinen Bubble, sondern lernen, diesen Menschen auch zuzuhören, die was zu sagen haben dazu, wie es sich anfühlt, Rassismus zu erfahren oder Sexismus zu erfahren und nicht so zu tun, als gäbe es das nicht mehr.
Ich muss mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube, dass wir gerade an einem sehr interessanten Punkt sind. Also es ist prinzipiell so, dass sozusagen es besteht ein Ungleichgewicht und zwar zwischen, ja, ich sag mal, weiblich sozialisierten Menschen, die sozusagen kleineren ökologischen Fußabdruck haben, aber weniger in, ich sag mal, Entscheidungspositionen sind oder weniger Macht über das, was mit beispielsweise Landflächen in Holland passiert haben und eben eher männlich sozialisierten Menschen, die sozusagen einen großen ökologischen Fußabdruck haben und viel in Entscheidungspositionen sind. Richtig?
Das kann man so zusammenfassen. Und dann gibt es natürlich noch den Unterschied zwischen Frauen aus dem Süden und aus dem Norden. Und wir haben natürlich da auch eine historische Entwicklung. Ja. Und wir sehen auch, dass das Patriarch und die Kolonialisierung
sehr stark auch die Unterdrückung der Frau mit zusammengebracht haben. Und ich denke, wir müssen all diese Strukturen besser verstehen, damit wir zu einer ökofeministischen Gesellschaft werden können.
Ja, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Kopf, ich versuche das jetzt mal gut zusammenzufassen, sodass es verständlich ist. Also wir haben sozusagen dieses Ungleichgewicht und andere Ungleichgewichte. Es ist jetzt so schwierig, irgendwie alles sozusagen nacheinander aufzulisten, aber wir haben prinzipiell erstmal ein Ungleichgewicht. Und aber ein Lösungsweg ist sozusagen, dass man Frauen mit einem Sternchen oder weiblich sozialisierte Wesen mehr einbindet, auch mehr in Führungspositionen bringt, weil diese eben in der Regel ökologischer handeln vielleicht, wenn ich das jetzt richtig aufgegriffen habe. Aber stützt man damit nicht diesen Nexus Frau, Mutter, Natur, diese Naturverbundenheit von Frauen, wenn man sozusagen unterstellt, dass diese, wenn sie in Führungspositionen sind, irgendwie ökologischer handeln? Oder ist das alles nur eine Frage der Sozialisation?
Es ist auf jeden Fall eine Frage der Sozialisation. Also das Ziel wäre zu sagen, dass männlich sozialisierte Menschen sich diesem Thema genauso annehmen wie weiblich sozialisierte Menschen. Was natürlich einen Unterschied macht, ist durch die eigenen körperlichen Erfahrungen, die wir machen, haben wir natürlich verschiedene Blicke auf die Welt. So, und klar hat eine schwangere Frau hat ein anderes Gefühl zu dem Fötus, der in ihr wächst, als der Mann, der diese oder der nicht gebärende Mensch, der diese Erfahrung nicht machen wird. Und gerade wenn es dann irgendwie darum geht, okay, wie viele Chemikalien tue ich mir an oder was bedeutet das für diesen Wurm in mir drin, wenn ich so oder so handle, natürlich macht es was mit uns. Aber es geht darum, dass männlich sozialisierte Menschen sich nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen, das ist Frauenthema. Und das ist natürlich was, da hast du vollkommen recht. Da reicht es nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Frauenquote, alles super und alles ist 50-50. Es ist viel komplexer, weil das Problem viel komplexer ist. Wir brauchen einen kompletten Wertewandel, also auch in der Politik und in der Gesellschaft und auch in unserer Wirtschaft. Denn, also so wie Sascha meinte, solange unser System auf diesen patriarchalen Werten und Strukturen wie Zielstrebigkeit, Wachstum, Rücksichtslosigkeit, ne, Dominanz beruhen, da können noch so viele Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen in irgendwelchen Entscheidungspositionen sitzen. Solange Menschen nach männlich kategorisierten Maßstäben handeln müssen, um respektiert zu werden, um ernst genommen zu werden, wird sich auch nichts ändern. Und das, ne, ist jetzt auch unabhängig vom Geschlecht, betrifft alle Menschen. Also je nachdem auch, ne, wie sie sozial, also je nachdem, wie sie sieht. Nee, Moment. Jetzt habe ich den Faden verloren. also wir brauchen einen Wertewandel hin, also raus aus diesen patriarchalen Vorstellungen von die einen sind für das verantwortlich und die anderen für das. Müssen das aufbrechen und die Entscheidungsmacht auf sämtliche Menschen umverteilen, genauso wie ne, Eigentum umverteilt werden muss.
Okay, also wir brauchen sozusagen mehr weiblich sozialisierte Personen in Führungspositionen, einfach um eine Gerechtigkeit zu schaffen, aber eben auch einen gesamtgesellschaftlichen Wertewandel. Oder globalen Wertewandel.
Ja, ich würde eigentlich gerne ein Beispiel geben.
Gerne.
In Neuseeland haben wir ja eine neue Regierung, wieder unter Jacinda Ardern. Und sie hat dieses Mal ein noch diverseres Team von Ministern vorgestellt. Und das Interessante ist, sie hat tatsächlich 8 Frauen, sie hat 5 Maoris und sie hat 3 LGBTQI. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man gerade diese ganz verschiedenen Sozialisierungen in ein höchstes Entscheidungsgremium mitbringt, weil man gerade dadurch die vergessene Perspektive mit reinbringt. Und die Maori werden vielleicht mehr zu Naturschutz von ihrer traditionellen Länder arbeiten und die Frauen dann vielleicht mehr zu Abortusrechte machen oder arbeiten, aber dass man die so zusammenbringt, ja, und dass all diese Perspektive auf die höchste Ebene mitentscheiden können, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ist natürlich das Gegenübergestellt von was wir gerade in Amerika gesehen haben mit der highest Court, ja, wo dann jetzt auch 6 Frauen sind, aber 6 Frauen mit einem ziemlich ähnlichen, eher weißen, privilegierten Hintergrund und wo gerade eher auch diese Diversität und Inklusivität gefragt gewesen wäre, ja, was wir jetzt nicht haben. So, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Quoten hat, aber nicht nur Quoten für Frauen, aber tatsächlich für verschiedene Hintergründe, verschiedene Gruppen, damit man diese Diversität und Inklusivität versucht zu erreichen.
So ergibt sich das ja dann vielleicht auch von selbst, weil einfach jeder sozusagen in einem Gremium eine unterschiedliche Perspektive mit einbringt. Und so wird natürlich auch die Arbeit oder die Entscheidungen, die bei einem Gremium oder auch bei einem Kabinett oder sowas rauskommen, total dadurch beeinflusst, wer da sozusagen als Mitglied mit drin sitzt und eine Entscheidungs- oder auch eine Formungsgewalt in dem Fall hat. Ich habe gelesen, dass er ja auch jetzt der Ökofeminismus sozusagen an sich gar nicht existiert, sondern dass es auch unterschiedliche Strömungen innerhalb dieser Bewegung gibt. Welche Strömungen sollte man da denn kennen und inwiefern unterscheiden die sich vielleicht?
Also der intersektionale Ökofeminismus ist der sich unserer Ansicht nach gerade am ehesten durchsetzt und ne, der durch die verschiedenen Entwicklungsstufen, die er so durchgemacht hat, letztendlich auch am nachhaltigsten ist. Wir können sagen, okay, es gibt den intersektionalen Ökofeminismus, es gibt den Klimafeminismus, es gibt den esoterischen Ökofeminismus, wobei wir da eher sagen, okay, ob der wirklich feministisch ist, bleibt, also wir finden eher, dass der nicht feministisch ist, der esoterische Ökofeminismus. Letztendlich, egal wie wir es nennen, laufen alle auf den gleichen Punkt raus, und zwar, dass Unterdrückungsmechanismen eben nicht nur zwischenmenschlich passieren, sondern auch von Menschen gegenüber der Natur passieren. Und von daher ist es nicht so wichtig, wie wir ihn nennen, sondern das, was wir daraus tun und wie wir ihn mit Handlung füllen. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn intersektional zu begreifen.
Warum heißt denn die Kampagne sozusagen Reclaim Ökofeminismus? Also von wem will man den? Also Reclaim heißt ja sowas wie zurückgewinnen, zurückfordern, zurückverlangen. Von wem wollt ihr den denn sozusagen zurückfordern, diesen Begriff? Wer hat den, also für mich impliziert das irgendwie, der wurde missbräuchlich verwendet, sage ich mal. Und da habe ich mich von Anfang gefragt, von wem wollt ihr den sozusagen zurückholen oder neu besetzen?
Der Begriff Reclaim Ökofeminismus oder dieser Kampagnenname kommt daher, dass wir ihn wieder mit der ursprünglichen Idee von wir schaffen eine intersektionale Umweltbewegung von Women of Color aus dem globalen Süden zusammen mit verantwortlichen Menschen aus dem globalen Norden, wieder diese Idee aufleben zu lassen, weil er eben lange Zeit von fundamentalistischen, antifeministischen Ideen missbraucht wurde. Und wir ganz klar sagen wollen, nein, der Ökofeminismus heißt nicht, Frauen sind irgendwie naturnähere Wesen, als das Männer sind, sondern es ist ein politischer Begriff und deswegen wollen wir ihn zurückerobern. Und sagen, also im Englischen funktioniert das auch schon ganz gut. Ecofeminism ist auch international in englischsprachigen Feminismus oder politischen Gremien schon anerkannter als wirklich politisches Statement von, hey, ein System Change hin zu feministischen Ideen. der Begriff Ökofeminismus im Deutschen ist noch sehr stark belastet von so einem 80er-Jahre esoterischen, spirituellen Ideen von sehr binären Geschlechterkonzepten. Und daraus wollen wir ihn reclaimen und sagen, hey, wir holen ihn wieder zurück zu dem, was er eigentlich ist, und machen ihn wieder gesellschaftstauglich, genauso wie die Klima- und Umweltfrage ja inzwischen auch gesellschaftlich ganz gut angekommen ist, glücklicherweise.
Es gibt ja immer mal wieder sozusagen die Verbindung, zwischen irgendwie so halb rechts esoterischem Gedankengut und irgendwie dem, was als nachhaltig verkauft wird. Wie kann ich denn einen ernst gemachten oder ernst gemeinten Ökofeminismus vielleicht von einem Kontext unterscheiden, in dem dieser Begriff missbraucht wird, einfach damit, also um mich auch selber zu schützen, ne? Also weil man ja auch gerade irgendwie in den sozialen Medien gerne in so eine Bubble vielleicht abdriftet und dann da irgendwie drin gefangen ist. Wie kann ich denn da frühzeitig erkennen, okay, das geht hier irgendwie nicht mit rechten Dingen vielleicht zu?
Jetzt kann ich gerne was zu sagen, weil wir sehen es natürlich jetzt auch in vielen anderen Ländern, eine Rückkehr zu autoritären Ideen gut. Zum Beispiel auch in Russland haben die jetzt wieder für Schulbücher in die Schule ein Buch zu Patriotismus. Und da ist Frau, Mutter, Natur, bleibt zu Hause, produziert Kinder, die Männer gehen in die Armee und verteidigen das Land und sind Patrioten. Dieses Ideengut kommt wieder ganz stark nach oben. Und das ist natürlich genau das Schreckliche. Und da müssen wir uns sehr deutlich von differenzieren. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, ja, dass man sagt, okay, we reclaim Ecofeminismus. Und wir versuchen zu erklären, was wir damit meinen. Und warum es so wichtig ist, dass wir diese progressive Deutung geben an dem Wort und uns auch absetzen von diesem autoritären Ideen, die teilweise wieder stark nach vorne kommen.
Ich kann da auch gerne noch. Gerade ist es natürlich gefährlich, in den sozialen Medien unterwegs zu sein, weil auch solche Gruppierungen wie die AfD oder so auch das gerade sehr gut macht, mit jungen, attraktiven Frauen zu werben, und das also nur auf den ersten Blick auch gar nicht klar ist, wer das ist und was sie tun. Von daher so wäre unsere Empfehlung schon auch zu gucken, okay, wenn hier von Ökofeminismus die Rede ist oder auch von Feminismus, mit wem arbeiten diese Menschen zusammen, welche sozialen Kämpfe unterstützen diese die Gruppen, die diesen Begriff verwenden. Also unterstützen die Black Lives Matter Bewegung, wie wir es mit unserer Kampagne auch tun, oder unterstützen sie die neuen russischen Schulbücher. So, also da ist es natürlich wichtig hinzugucken, auch klar, was für Hashtags benutzt werden und mit welchen Geschichten sie den Ökofeminismus erzählen.
Also man muss sozusagen einfach vorsichtig sein und vielleicht wirklich ein zweites Mal prüfen, wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt irgendwie zu der Bewegung zugehörend, die ich irgendwie selber unterstützen will, oder ist das vielleicht einfach genau das Gegenteil? Ich persönlich finde es immer sehr, sehr schwierig, ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht so 100% Philosophie, aber so eine Theorie, die eher abstrakt ist oder gerade dieses Thema Klimakrise, Ungerechtigkeit, der Klimawandelfolgen, das so in konkrete Handlungen für mich im Alltag zu übersetzen. Und deshalb wollte ich euch einfach mal fragen, wenn jetzt irgendwie vielleicht auch jemand von den ZuhörerInnen sagt, wow, also dieses Konzept Ökofeminismus bündelt vielleicht auch einfach das, was ich schon irgendwie die ganze Zeit gefühlt habe, aber ich hatte dafür keinen Begriff, weil ich den nicht kannte oder es entspricht irgendwie total meinem Weltbild. Wie handle ich denn jetzt gemäß dieses Ansatzes, sag ich mal, oder dieses Ansatzes, und was kann ich vielleicht tun, um da sozusagen selber auch für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
Schöne Frage. wir haben im Rahmen unserer Kampagne Reclaim Ökofeminismus im Oktober den Schwerpunkt Hashtag Möhrengrün kannst du. Und dieser Hashtag beschrieb so die alltäglichen Herausforderungen, die ein nachhaltiger Lebensstil mit sich bringt. Und wir haben praktische Tipps gegeben, wie wir denn unseren Alltag nachhaltig und auch gendergerecht gestalten können. Auch so mit dem Stichwort Care Revolution. Und das stimmt, das ist überhaupt nicht leicht, weil das ein nachhaltiger Lebensstil ist auch wahnsinnig aufwendig. Und das heißt, dass wir uns dafür auch die Zeit und den Aufwand nehmen müssen. Aber genau, dort hatten wir so relativ konkrete Tipps, wie das funktioniert. So zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, das Engagement in der solidarischen Landwirtschaft, weil das ist ein ganz toller Ort, wo klar wir hochwertige regionale, saisonale Bio-Lebensmittel herbekommen, aber auch dieser ganze Prozess von wie wird der Anbau gestaltet, wie arbeiten denn die LandwirtInnen und wie werden dies bezahlt, auch in dieser solidarischen Gemeinschaft mit entschieden, mit besprochen werden und sich gegenseitig da auch supportet wird. Und auch Menschen, die weniger Geld haben, mit aufgenommen werden können, weil verschiedene solidarische Landwirtschaften auch das Konzept einer Bieterrunde haben. Das heißt, Menschen, die weniger Geld haben, zahlen weniger und Menschen, die mehr Geld haben, zahlen mehr drauf. Um eben auch diese Klassismus-Problematik aus diesem Nachhaltigkeitslebensstil rauszunehmen. Also weil es ja schon auch noch etwas ist, was ein sehr starkes, privilegierter Lifestyle ist. Ich traue mich gar nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aber dass bestimmte Menschengruppen auch hier bei uns im globalen Norden davon noch ausgeklammert sind. Von daher, solidarische Landwirtschaft ist was eine ganz tolle Sache ist. Und klar, was der zweite Punkt, der relativ, nötig und aber auch noch ein Tick radikaler ist, ist so dieser, wie tue ich meine eigene Zeit einteilen? Also zu gucken, okay, wie kann ich unabhängig von meiner geschlechtlichen Sozialisation Energie in verschiedene Tätigkeitsbereiche stecken? Das ist auch sehr abstrakt, um das auch mal zu konkretisieren. Es gibt ein Kollektiv in der Schweiz, die heißen Raupe. Die haben sich zu so einer Art Care-Kollektiv zusammengeschlossen und sich überlegt, okay, was sind so die Alltags- Tätigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen müssen, so um zu leben. Und das ist zum einen eben die Lohnarbeit, also Arbeiten für Geld, dann Bildung und Kinderbetreuung und Reproduktionsarbeit im Haushalt. Und, ja, genau. Und die haben dann quasi gesagt, okay, wir sagen, wir machen 3 Tage Lohnarbeit, 1 Tag Care-Arbeit, 1 Tag Reproduktionsarbeit und ein Tag Bildungsarbeit, und das teilen wir uns untereinander auf innerhalb dieses Care-Kollektivs. Und ganz unabhängig, wie viel Geld ich verdiene, mit welchem Geschlecht ich sozialisiert wurde, was für Fähigkeiten ich habe, halte ich mich an diese Einteilung. Das heißt, auch was ich verdiene, wird in einen Topf geworfen, da Ungleichheiten auch entgegenzutreten. Da haben alle Zugang zu denselben Ressourcen. Und das ist natürlich etwas, das wirft so den eigenen Alltag sehr stark über den Haufen, wie wir ihn kennen. Aber solche grundlegenden Veränderungen brauchen wir wohl schon auch in unserer Gesellschaft, wenn wir diese krassen Probleme wie die Klimakrise in den Griff kriegen wollen.
Okay, das heißt, wir haben verschiedene Mittel und Wege, wie wir sozusagen das in unseren Alltag integrieren können. Was würdest du, also habt ihr diese Tipps irgendwo sozusagen zusammengefasst, sodass man die auf einen Blick einsehen kann?
Ja, dazu kann ich unseren Social Media Account empfehlen. Vor allem auf Instagram haben wir die Kampagne sehr schön aufbereitet, mit jedem Tag ein neuer Tipp. Und auf unserer Kampagnenseite auf wcf.org/de, Reclaim Ökofeminismus, haben wir auch super schöne verschiedene Texte zu den verschiedenen Schwerpunktthemen unseres intersektionalen Ökofeminismus, wo auch genau vor allem von unseren Kolleginnen teilweise sehr persönliche Sachen angesprochen werden. Wie ist denn unser Alltag, wenn wir in ökofeministisch leben?
Alles klar, sehr, sehr schön. Ich würde das dann einmal in den Shownotes verlinken, damit es auch alle ZuhörerInnen finden. Und ich danke euch dafür, dass ihr zwei euch die Zeit genommen habt, hier so lange mir und uns sozusagen Rede und Antwort zu stehen.
Ja, danke dir. War schön. Ja, danke, Marie, hat sehr viel Spaß gemacht.
Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert, vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner bei der Umweltbank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.